Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug.
Oh, was für eine Kunstpause, Thomas. Ey. Donnerwetter, ja?
Das hast du sehr gut erkannt. Und diese Kunstpause veranlasst dich hoffentlich jetzt eine richtig schöne Reise mit uns zu machen. Und erstmal hallo und grüß Gott, lieber Markus.
Hallo, Thomas. Ja, sehr gerne. Wir haben heute wieder eine schöne Insel vor uns. Und vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal zur Erklärung. Wir sprechen ja unsere Folgen eigentlich nicht ab in dem gesamten Kontext, sondern es läuft eigentlich immer so, dass wir, wie sicherlich schon alle gemerkt haben, uns abwechseln. Und während du also letztes Mal deine Mallorca-Folge vorbereitet hast, habe ich eine Folge für eine andere Insel vorbereitet, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Und so haben wir jetzt einfach mal zwei Inseln am Stück, was ich eigentlich sehr reizvoll finde. Die eine ist im westlichen Mittelmeer, die andere ist im östlichen Mittelmeer. Und wir machen jetzt mal so eine Art Inselhopping, Thomas.
Was wir jetzt gerade machen in den letzten zwei Folgen, ist ja dann fast schon wie Sommer-Events vorzubereiten. Also jeder, der so ein bisschen was vorhat im Sommer, sollte sich unsere Folgen anhören. Ja.
Also ich bin mir sicher, Mallorca, letzte Folge, da werden einige diesen Sommer in irgendeiner Form verbringen. Und ich glaube auch, meine Insel ist jetzt nicht ganz unbekannt und könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere schon da war. Ich ehrlich gesagt noch nicht und ich glaube, du auch nicht.
Danke, Markus, dass du mir das schon vorwegnimmst, dass ich dort nicht war. Aber zu meiner Ehrenrettung, ich war zumindest schon auf Kreta, aber nicht auf
Korfu. Jawohl, Korfu, eine malerische griechische Insel im Ionischen Meer. Also gar nicht jetzt so furchtbar weit weg. Die meisten fahren mit der Fähre von Italien drüber, ich glaube von Ancona. Mhm. Ja, dann ist man am nächsten Morgen da. Natürlich kann man auch über Land nach Griechenland runterfahren und dann von der Peloponnes, glaube ich, dann darüber setzen. Aber natürlich kann man auch fliegen, aber nachdem wir in der letzten Folge ja unseren Urgrünen kennengelernt haben, ein Habsburger, wollen wir sagen, das lassen wir lieber mal. Ja, Korfu hat wie ganz viele griechische Inseln eine sehr, sehr reiche Geschichte, hat wirklich beeindruckende Landschaften. Also ich habe Bilder gesehen und auch schon Dokumentationen über die Insel, die wirklich beeindruckend sind. Und deswegen ist sie bis zum heutigen Tag natürlich sehr beliebt bei Touristen, hat eine Mischung aus sandigen Stränden, hat aber auch sehr viel Grün, was ja jetzt nicht so ganz typisch ist für griechische Urlaubsinseln, hat alte Olivenhaine, hat diese wahnsinnig vielfältige Kultur, weil auf der Insel, Thomas, sowohl die Venezianer waren, es waren aber auch die Franzosen da, zuletzt waren die Briten da. Also alle haben sich da irgendwie verewigt, so ähnlich wie vielleicht Sizilien fällt mir da ein. Und das ist einmal besonders reizvoll, weil dann in der Architektur oder auch in der lokalen Küche so verschiedene Einflüsse zu finden sind. Und das macht solche Urlaubsziele so beliebt und so interessant.
Und Markus, du wirst es nicht glauben, aber Korfu ist auch eine Partyinsel für unsere junge Generation. Ich kenne einige, die dort extra hinfliegen, um Techno-House-Partys, Beach-Feeling zu erleben. Also da geht schon auch ein bisschen der Punk ab auf der Insel.
Ja, das kann durchaus sein. Also das glaube ich, was das anbelangt, glaube ich, ändern sich die Locations auch so von, ich sag mal, Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Gell? Und jede Insel in Griechenland hat ja so eine gewisse, Bestimmung. Gell? Es gibt die reichen Inseln, es gibt die Partyinseln, es gibt die Aussteigerinseln. Aber Korfu hat vielleicht von allem was. Und jetzt warte ich eigentlich schon die ganze Zeit auf deine Frage, aber jetzt stelle ich sie mir halt selbst, was das eigentlich mit den Habsburgern zu tun hat.
Ich habe mir so eine schöne Herleitung überlegt für dich und dich zu fragen, was das mit den Habsburgern zu tun hat. Aber gut, wir können das auch in der Form machen, das ist vollkommen akzeptabel. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Habsburger Korfu nie ganzheitlich besessen haben.
Das ist richtig, zumindest ist es mir nicht bekannt. Aber es gab eine sehr berühmte Person der Habsburger, die wir schon in etlichen Folgen thematisiert haben. Vielleicht ist es meine Lieblingsfigur, ich weiß es nicht. Aber irgendwie taucht sie doch sehr, sehr häufig auf. Und sie fasziniert mich auch bis zum heutigen Tagen. Jetzt weißt du wahrscheinlich schon, um wen es geht, oder?
Ja, du bist definitiv der Sissi-Fan schlechthin. Weißt du, wie viele Folgen du zu Sissi schon gemacht hast?
Nein.
Ist aber schlecht für einen Fan. Wir werden das in den Shownotes auflösen.
Also sicherlich sind es einige und ich kann mich sehr gut an unsere Folge erinnern, wo wir, ich glaube, damit fing das an, am Ende, ihren Tod in Genf beschreiben, der ja wie alles in dem Leben von Sissi irgendwie abstrus, komisch oder tragisch war. Ja, also ihr Aufenthalt auf Korfu, um das mal gleich vorwegzunehmen, ist auch nicht alltäglich, ist, wie du dir denken kannst, auch verbunden mit sehr viel Leidenschaft, mit der Betonung auf Leid, mit sehr viel Umtriebigkeit, mit sehr viel Expressionismus, was ihren Charakter anbelangte, und ich würde dich da gerne heute mit auf die Insel nehmen und nicht nur auf die Insel, sondern eigentlich das Symbol für die Zeit von Sissi auf Korfu, nämlich ein berühmtes Bauwerk, das sich Achillion nennt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kann kein Altgriechisch, vielleicht nennt man es auch Achilleion.
Ja, ja.
Da müsste man jetzt jemanden fragen, der hier nicht sitzt. Aber wir sagen es jetzt einfach mal so, wie wir es denken, Thomas.
Für mich hört sich Achilleion sehr gut an. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier der Link zur griechischen Mythologie auch aufgemacht wird. Und wir heute auch ein bisschen was über Achilles dann erfahren, oder?
So ist es, ja. Vielleicht ganz kurz ein paar Sätze zum Bauwerk als solches. Es ist also ein Palast, und in diesem Palast, den hat Sissi bewohnt. Sie hat ihn sich auch erbauen lassen. Und du hast es eben schon angedeutet, also in diesem Namen Achilleion ist eben der Name Achill drin, einer der, wenn nicht der größte Held der griechischen Mythologie. Und dieser Palast ist, würde ich mal sagen, an Geschichte und Schönheit genauso reich wie das Leben der Kaiserin Elisabeth selbst. Sie hat sich mit diesem Palast sozusagen ihren Lebenstraum erfüllt. Wir hatten auch mal eine Folge, auch du hast Folgen über Sissi gemacht, lieber Thomas, über ihr Lieblingsschloss in Ungarn, über Gödelö, auch ein sehr prägnanter Name. Jetzt haben wir Achilleion, also sie macht es uns wirklich nicht leicht. Also sie hat ihre Urlaub ist vielleicht übertrieben, aber ihre Sehnsuchtsorte gehabt, wo sie sich immer wieder aufgehalten hat, das hat sie gebraucht, und wir müssen uns jetzt in dieser Folge nicht erneut mit Sissi und ihren Schwierigkeiten im Leben beschäftigen, aber vielleicht für diejenigen, die jetzt bisher die anderen Folgen noch nicht gehört haben und vielleicht auch sonst mit dem Namen Sissi und Kaiserin Elisabeth nicht so viel anfangen können, vielleicht nur ganz kurz zusammengefasst, Thomas, sie ist wahrscheinlich die schillerndste Figur des Habsburger Reiches bis zum heutigen Tag, nicht allein schon wegen der Filme und dem Mythos, der aufgrund ihrer Persönlichkeit über die Jahrhunderte aufgebaut wurde. Sie ist bis zum heutigen Tag berühmt für ihre Schönheit, aber auch für ihre tiefgehende Melancholie und sie hat einfach sehr, sehr häufig Zuflucht an entfernten Orten gesucht, wo sie sich ihrer Neigung für Poesie, ihrer Neigung zu Natur und ihrer Neigung, wie wir es gleich hören, zu alter Geschichte und zur Mythologie hingeben konnte. Und vor allen Dingen war sie weg von diesen Zwängen des Wiener Hofes und vielleicht auch weg von ihrem Mann. Ja, wo wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert haben, dass diese Ehe mit Sicherheit sehr schwierig war. Und diese Insel Korfu, die hat sie von Anfang an in ihr Herz geschlossen. Sie hat sich da wohlgefühlt wie an keinem anderen Ort auf der Welt. Und sie hat dann entschieden, dass sie diese Insel in Verbindung bringt mit der griechischen Mythologie. Und deswegen hat sie diesen Palast dort gebaut, dem sie dann den Namen nach Achilles gegeben hat, dem griechischen Helden, den sie Zeit ihres Lebens wirklich bewundert hat. Und das, lieber Thomas, würde ich dir jetzt insofern mal ein bisschen näher bringen, indem wir uns mal vielleicht die Geschichte von Achill, also gar nicht jetzt von Sissi, sondern ich habe mir gedacht, wir hören uns jetzt mal die Geschichte von Achill an, dem griechischen Helden, und vielleicht wird dir danach auch klar, warum die Sissi ihn so bewundert hat.
Ich freue mich auf diese Geschichte.
Achilles ist nicht nur eine zentrale Figur in der griechischen Mythologie, sondern auch ein Schlüsselspieler im epischen Trojanischen Krieg. Er war zweifelsohne der größte Krieger der Griechen im Trojanischen Krieg. Er ist berühmt für seine beispiellose Kampfstärke und seinen heroischen Mut. Achilles wurde als Sohn der Thetis und des sterblichen Königs Peleus geboren. Thetis, eine Meeresgöttin, wollte ihrem Sohn Unsterblichkeit verleihen. Dazu tauchte sie Achilles als Baby in den mythischen Fluss Styx, dessen heilige Gewässer die Macht hatten, Unverletzlichkeit zu verleihen. Doch um ihn festzuhalten, musste Thetis ihn an der Ferse ergreifen, sodass dieser Teil seines Körpers nicht von dem magischen Wasser berührt wurde. Diese Ferse, die nicht vom Wasser des Styx benetzt wurde, blieb Achilles einzige verwundbare Stelle. Nachdem Achilles geliebter Freund Patroklos im Kampf um Troja von Hektor getötet worden war, kehrte Achilles erfüllt von Zorn und Trauer auf das Schlachtfeld zurück, um Rache zu nehmen. Sein Ziel war klar: Hektor, der als Trojas tapferster Krieger galt, sollte für den Tod von Patroklos büßen. Achilles und Hektor begegneten einander schließlich außerhalb der Mauern von Troja, in einem epischen Einzelkampf, der als Höhepunkt des Trojanischen Krieges angesehen wird. Der Kampf war intensiv und zeigte die Fähigkeiten beider Krieger, aber Achilles überwältigte Hektor letztlich und tötete ihn. Getrieben von blinder Wut band er Hektors Leichnam anschließend mit einem Seil an seinen Streitwagen und schleifte ihn um die Mauern von Troja, was als extreme Entehrung des gefallenen Helden angesehen wurde. Trotz seiner fast vollständigen Unverwundbarkeit fand Achilles seinen Untergang durch die erwähnte einzige verwundbare Stelle an seinem Körper. Ein von Paris, dem trojanischen Prinzen, abgeschossener Pfeil, der von Apollo gelenkt wurde, traf ihn dort und führte zu seinem Tod. Seither ist die Achillesferse zu einem Synonym für eine verhängnisvolle Schwäche geworden.
Markus, vielen Dank, dass du dir etwas aus der griechischen Mythologie rausgesucht hast und glaube, eine der spannendsten Geschichten. Und während wir uns das gerade so anhören, kommt bei mir natürlich sofort ein Bild, und zwar Brad Pitt. Und zwar in verschiedenen Szenen, Markus. Ich weiß gar nicht, welches ist denn deine Lieblingsszene, weil du kennst den Film ja auch aus Troja. Heute ist die Folge der künstlerischen Pausen und ich merke, du kannst ganz schwer damit umgehen. Ich werde noch eine dritte einbauen, um deinen überraschenden Blick, den fotografiere ich dann übrigens für unsere Zuhörer und Zuhörer. Spaß beiseite. Hast du gerade eine Szene im Kopf?
Ja, also der Film ist sehr faszinierend und ich glaube, der Höhepunkt von dem Film, übrigens auch von der ganzen Sage um Troja ist halt der Zweikampf zwischen Achilles und Hektor. Ja, also diese beiden Männer, die letztendlich dann ihre persönliche Fehde vor den Stadtmauern von Troja austragen, in einem Kampf, der, glaube ich, im Film mindestens 10 Minuten geht, wenn ich so in Erinnerung habe, und eigentlich auf gleichem Niveau geführt wird, bis dann halt, ja, ist es ein Zufall oder ist [S2] Genau. [S1] Es dann doch irgendwie die Tatsache, dass Achilles halt ein Halbgott ist, gell? Und du weißt ja, das sind ja dann immer nicht nur die beiden Männer gegeneinander, sondern auch der eine wird von der Göttin und der andere von der Göttin beschützt und geleitet, gell? Und am Ende siegt halt Achilles. Und was eigentlich noch, finde ich, viel dramatischer ist, ist einfach diese Leichenschändung, gell, die auch sehr intensiv gezeigt wird und die eigentlich einem einen gewissen Ekel und auch er verspielt da sehr viel Sympathie, der Achilles. Gell.
Aber es ist natürlich hervorragend gespielt von ihm. Tatsächlich habe ich eine andere Szene im Kopf wie du. Das ist eine der ersten Kampfszenen in dem Schlachtgetümmel, wo er gegen einen Koloss von Mann antritt. Und diese Szene ist aus meiner Sicht spektakulär gemacht, weil der Kampf ist sehr schnell beendet, indem er mit seinem Speer in einer Zeitlupensequenz eigentlich ihm sofort den Todesstoß versetzt und hinter ihm wieder aufkommt und der Mann fällt wie ein Baumstamm um. Das finde ich jetzt eine Szene, die mir immer wieder in Erinnerung bleibt.
Ja. Aber er hat ja auch andere Seiten, wie wir eben schon gehört haben. Er ist ja auch sehr, sehr traurig, als sein bester Freund und Klammer auf Liebhaber, Klammer zu, so genau wird es weder im Film noch im, glaube ich, der ursprünglichen Sage von Homer erzählt, getötet wird, und zwar von Hektor. Mhm. Und das ist die andere Seite von diesem Krieger. Und ich glaube, das ist das, Thomas, was die Sissi auch an Achilles so bewundert hat. Ja, also diese Tapferkeit, dieses Heroentum, ja, dieses auch Tragische in seinem Leben. Also die hat natürlich irgendwie auch das Leben von der Sissi reflektiert, ja, und ihr eigenes komplexes Innenleben, das sie hatte, ja, diese Neigung auch zur Melancholie und sicherlich auch eine Sehnsucht nach so einem idealisierten Dasein. Das war sicherlich alles Stoff, was sie so ein bisschen abgelenkt hat von ihrem doch sehr frustrierenden Alltagsleben am Wiener Hof. Und deswegen hat sie Zeit ihres Lebens sich so für diesen Achilles interessiert. Und ich glaube, besonders die Tatsache, dass auch dieser Held am Ende dann sterben muss, obwohl er eigentlich als unbesiegbar gilt, das hat sie, glaube ich, sehr fasziniert.
Markus, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie sie das dann zum Ausdruck gebracht hat, architektonisch wahrscheinlich, also den Palast, den sie sich dort geschaffen hat, hat er sicherlich Prägungen genau aus diesem Kontext heraus.
In jedem Fall. Also natürlich war das in erster Linie mal ein wunderbarer, sehr schöner Palast. Und wenn du ein bisschen einen Eindruck bekommen möchtest, dann empfehle ich dir jetzt noch einen zweiten Film. Da geht es jetzt nicht um die griechische Mythologie, sondern um das Leben von Sissi an diesem Ort. Und der Film heißt Sissi und ich mit der sehr berühmten Schauspielerin Sandra Hüller.
Sehr aktueller Film.
Richtig, ja, der Film ist nicht so, also aktuell heißt in den letzten 5 Jahren.
Genau.
Und da kriegst du ein bisschen den Eindruck, wie also dieser Palast und wie das Leben in diesem Palast gelaufen ist. Sie hat sich diesen Palast nach ihren Vorstellungen erbauen lassen. Er wurde 1890 fertiggestellt. Er ist im sogenannten neoklassizistischen Stil erbaut. Also natürlich soll die Architektur diese eher romantische Vorstellung von der antiken griechischen Pracht widerspiegeln, ja, und das Design von diesem ganzen Palast ist wirklich geprägt von Terrassen, von Hallen, ja, von einer Fülle von Skulpturen und Fresken, die natürlich die Szenen aus der griechischen Mythologie darstellen, ja, insbesondere natürlich aus dem Leben von Achilles. Und da ist natürlich auch diese berühmte Statue von Achilles zu sehen, ja, die sozusagen im Mittelpunkt stand und an der die Kaiserin, wenn sie da war, im Grunde jeden Tag vorbeigelaufen ist und sich wahrscheinlich kurz vor dieser Statue verneigt hat in Ehrfurcht. Ja. Es gibt noch einen traumhaften Säulengang, ja, der Peristyl genannt wird. Das sind also ionische Säulen, die dann so eine wunderschöne, elegante, offene Atmosphäre schaffen. Dann tolle Gärten, ja, wunderschön angelegt, so eine tolle harmonische Kombination aus natürlicher Schönheit, die entsprechend gestaltet ist, in den Gesamtkunstwerk eingefasst wird. Also du merkst, ich schwärme, und dieser Ort, also dieser Palast mit den Skulpturen, mit diesem Touch der Mythologie und den Gärten, ist einfach ein Traum, kann man sagen.
Markus, ich erinnere mich gerade an eine unserer letzten Folgen, da hattest du mir das nachgesagt, dieses Schwärmen. Also wer jetzt keine Lust hat, nach Korfu zu fliegen und sich dieses Gebäude, diesen Palast anzuschauen, dem kann man tatsächlich wirklich nicht helfen. Du hast ein Foto mitgebracht von dem Palast, und der erinnert natürlich sehr stark an den Mittelteil des Weißen Hauses. Gell? Wenn man sich jetzt mal das Weiße Haus richtig, in Washington vorstellt, auch genau der gleiche Stil, bloß dass natürlich dort ein linker und rechter Bau noch stattfindet. Aber der Mittelblock könnte gerade 1:1 der amerikanische Präsident draufstehen und dem Volk zuwinken, was er sicherlich auf Korfu noch nie gemacht hat. Ja, Markus.
Das ist ja dieser Baustil, glaube ich, in dieser Zeit sehr häufig verwendet worden. Wir haben auch in unserer Ringstraßenfolge da ein paar Bauwerke schon gesehen, die im Neoklassizismus vom Stil her gebaut wurden. Und ich glaube, es war auch ohnehin auch so eine Zeit, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich meine, Schliemann, der ja Troja entdeckt hat, hat auch um diese Zeit gelebt. Und wir wissen ja auch von der Sissi, dass sie in Troja war. Sie hat sich also den Originalschauplatz angeschaut und hat sich für Ausgrabungen, für Archäologie interessiert. Also das war auch so ein bisschen ein Zeitgeist, kann man sagen.
Markus, ab 1890, wo der Palast ja dann fertiggestellt war, wird Sissi die ein oder andere Zeit dort verbracht haben. Weißt du ein bisschen was darüber, was sie dann tatsächlich so auf der Insel gemacht hat? Was war so ihr, wenn man überhaupt von Alltag sprechen darf bei Sissi, aber was war so ihr tägliches Tun?
Das wird in dem Film Sissi und ich ganz gut rübergebracht, auch vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber wie du dir vorstellen kannst, lebte die Sissi sehr, sehr aktiv, nicht nur in Wien, sondern auch da, wo sie zu, in Anführungsstrichen, Urlaub war. Sie ist übrigens, das würde ich heute auch empfehlen, entweder im Frühjahr oder im Herbst dorthin gekommen. Also sie hat die heißen Monate dort nicht verbracht. Also da, wenn es am schönsten ist in Korfu, ist sie dahin gereist, und dann hat sie sich dort bewegt. Also sie hat sich über die Maße bewegt. Sie ist gewandert, sie ist über die ganze Insel gelaufen, sie ist geschwommen, sie ist geritten. Also sie musste in ihrer Hyperaktivität den ganzen Tag Unternehmungen machen. Und abends gab es dann nicht, so wie wir das machen, wenn wir uns den ganzen Tag bewegt haben, dass wir uns dann abends auch was gönnen kulinarisch. Und es gab also karges Essen mit sehr, ich sage jetzt mal, auf Diät bezogene Kost. Und das hat auch natürlich nicht jedem gefallen. Aber wer die Sissi dort besucht hat, der musste damit rechnen, dass er einen Gewaltmarsch machen muss und abends eine Gemüsebrühe zu essen bekommt.
Hört sich jetzt alles nicht so an, als ob das richtig Spaß gemacht hat. Aber wir haben ja schon öfters drüber gesprochen. Ich glaube, sie war da tatsächlich sehr, sehr extrem unterwegs. Was aber sicherlich auch ja, den Reiz von dieser Person ausmacht. Aber ich glaube, sie war nicht nur sportlich unterwegs, oder? Sie hat sich ja auch in der Zeit, die sie dort verbracht hat, mit so spröden Dingen wie ihrem Garten beschäftigt, oder?
Ja, du sagst spröde Dinge, aber das war ja eben dieses Aushängeschild neben der Architektur war eben dieser Garten. Und dann hat sie selber, also sicherlich jetzt nicht das Unkraut rausgerupft, das glaube ich nicht, aber sie hat sich eigentlich jeden Tag dort aufgehalten und hat ihn entsprechend kultiviert, hat sich überlegt, wie er angelegt wird, hat sich mit Botanik beschäftigt. Ja, wir haben ja diese Habsburger Tradition, haben wir in der letzten Folge schon besprochen, dieses Interesse für Botanik, für Flora, Fauna, für Mineralogie. Ja, also da hat sie sich gut eingearbeitet, eingelesen, hat da Freude dran gehabt, sich um die Pflanzen zu kümmern, um die Pflege. Sie hat aber auch viel gelesen, sie hat auch viel geschrieben. Wir wissen, dass sie ja sehr viele Gedichte verfasst hat, ja, über den künstlerischen Stellenwert. Da streiten sich die Geister. Ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viel von ihr gelesen, aber ich würde mal sagen, so richtig schlecht fand ich das nicht. Und da hat sie sehr viel auch von sich preisgegeben in diesen Gedichten, hat sich da sehr ja extrovertiert, sicherlich ungewöhnlich in dieser Zeit als Kaiserin zumal, und hat sich sonst einfach auch um Kunst und Kultur gewidmet. Sie hat sich auch für die Insel und für die Geschichte der Insel interessiert. Also sie war eigentlich jemand, der nicht dahin gefahren ist, was du jetzt sicherlich auch nicht erwartet hattest, sich in den Liegestuhl gelegt hat und die Sonne genossen hat, sondern sie hat da wirklich gelebt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Markus, ein bisschen, wenn man das so hört, was du jetzt gerade erzählst, fühlt sich das an, wie wenn du oder ich jetzt einen Wellnessurlaub machen würden. Da gehen wir auch wandern, also reiten weiß ich nicht, ob wir das machen würden. Wir gehen schwimmen, Gartenarbeit würde ich wahrscheinlich auslassen, lesen, schreiben, wir beschäftigen sich mit Land und Leute. Also irgendwie fühlt sich das so ein bisschen an wie Wellnessurlaub, ja, was sie da gemacht hat, oder?
Ja, wobei wir würden anders essen abends und trinken, da bin ich mir ziemlich sicher, Thomas. Ja?
Garantiert, ja.
Ja, leider, wie wir wissen, konnte sie dieses Kunstwerk und diesen Rückzugsort nicht sehr, sehr lange genießen. Sie ist ja dann 8 Jahre später tragisch ermordet worden in Genf. Und von daher endet da natürlich die Geschichte auch ein Stück weit vom Achilleon und Sissi, weil ihr Mann, ich glaube, er hat sie, wenn überhaupt, ganz, ganz wenig auf Korfu besucht. Er konnte damit nichts anfangen. Er konnte mit diesem ganzen Lebensstil, wie wir wissen, von Sissi nichts anfangen. Trotz allem, das finde ich auch immer wieder so tröstlich und bewundernswert, hat diese Ehe doch irgendwie gehalten. Und ich erinnere mich immer wieder an das Zitat von Franz Josef, ihrem Ehemann, als sie dann ermordet wurde, als er jemanden gesagt hat, sie glauben nicht, wie sehr ich diese Frau geliebt habe. Ja. Also diese Tragik von zwei Menschen, die einfach sehr früh unterschiedliche Wege gegangen sind, die sich auch nicht ändern lassen wollten, weder der eine noch die andere. Und so hat sie im Grunde genommen dieses Achilleon auch für sich verwendet und hat dort ihr eigenes Leben gelebt ohne ihren Mann. Und da kannst du dir vorstellen, als sie dann gestorben war, gab es dafür eigentlich auch keine Verwendung mehr. Es ist eigentlich verwaist.
Da habe ich mir jetzt gerade die Frage gestellt, wenn man das Bild so anschaut, vielleicht gab es ja damals schon Luxus-Immobilienmakler. Aber Spaß beiseite, wer war denn dann der Nächste, der den Palast besessen hat?
Ja, ich, Ich war wirklich extrem verwundert, als ich das nachgelesen habe, aber es war tatsächlich wieder ein Hochadliger, und zwar einer der mächtigsten Männer Europas. Es war niemand anderes wie der Kaiser Wilhelm II. Von Preußen, der also der Nachmieter oder der Nachbesitzer war. Also wie du sagst, es wird da wahrscheinlich so einen Markt gegeben haben, wo man gesagt hat, du, da ist es jetzt frei, ich will da nicht hin. Mhm. Ja, und da rede ich doch mal mit meinem Verbündeten im Geiste und später auch militärischen Verbündeten, ja. Kaiser Wilhelm. Und ja, der hat es ebenfalls als Sommerresidenz genutzt und hat sich da offensichtlich auch ganz wohl gefühlt und hat dann noch eine Statue hinzugeführt und sinnigerweise vom sterbenden Achilles. Also ob das jetzt schon eine Art Vorsehung war oder warum er nicht den Kriegsheld, den strahlenden Jüngling, den erfolgreichen, sondern eher den sterbenden Achilles als Statue verwendet hat. Das fand ich jetzt auch eine sehr interessante Anekdote dabei.
Tja, und wenn man jetzt an solche Dinge glaubt, dann könnte man ja sagen, damit hat er sein Schicksal schon vorhergesehen. Er hätte ja auch den jugendlichen, starken Achilles in einer Siegespose darstellen können. Wir zwei hätten es wahrscheinlich so rum gemacht.
Ja, jeder hat halt seine Achillesferse, gell? Und vielleicht, wir wissen, der Wilhelm II. Hatte keine Achillesferse, aber er war ja von Geburt an körperlich behindert, er hatte ja einen verkrüppelten Arm. Und vielleicht hat er sich da identifiziert, wer weiß. Ich glaube, vielleicht weiß es der ein oder andere Historiker, wir wissen es nicht. Jedenfalls kannst du dir vorstellen, nachdem das Deutsche Reich nach dem Ersten Weltkrieg, das Kaiserreich, auch untergegangen war, hat er natürlich auch das Achillion nicht mehr besessen. Und dann hat es Jahre darauf als Lazarett gedient, später dann als Casino, sicherlich ein herausragender Ort, um ein Casino einzurichten. Also so eine Lage, so ein Garten und so eine Palaststruktur, die ist sicherlich für ein Casino natürlich in erster Linie super geeignet. Ja, und heute ist es ein Museum, es ist also wirklich frei begehbar, und ich denke, jeder, der auf Korfu Urlaub macht, wird davon ja angezogen. Und ich kann nur sagen, in dem Moment, wo ich Korfu betrete, wird es eines Tages mein erstes Ziel sein, dass ich mir dieses wunderbare Bauwerk anschaue, wo sich bis zum heutigen Tag dieser Mythos der Kaiserin und der Mythos von Troja und einfach diese Sehnsucht, die dieser Ort mit der Kaiserin verbindet, irgendwie noch lebt und spürbar ist.
Und wenn man sich jetzt nochmal das Bild anschaut von diesem Palast, und das werde ich mir im Nachgang vielleicht auch nochmal kurz recherchieren, ich bin einmal gespannt, wie viel Filmkulissen hierfür schon, also wie oft es als Filmkulisse schon verwendet wurde. Es passt eigentlich wunderbar in einen James-Bond-Film. Ja. Aber mir fallen noch ganz viele andere Filme ein, aber wahrscheinlich wird man was finden.
Aber du hast es jetzt gelesen, oder ist es zufällig, dass du James Bond zitierst?
Ist es wirklich Zufall? Ja. Du sagst, das ist so, oder?
Ja, genau.
Casino Royale vielleicht?
Nein, es ist ein James Bond mit Roger Moore, und zwar entweder im Angesicht des Todes, ich glaube, das ist es, ja? Der also auf einer Grieche, der in Griechenland spielt.
Okay. Ja? Das ist, wir lassen das mal so stehen, aber es ist jetzt wirklich Zufall.
Eine Bond-Szenerie geworden. Ne?
Somit schließt sich der Kreis und zeigt einfach, was das für ein toller Ort ist, den du uns hier rausgesucht hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der nach Korfu reist und zufällig unseren Podcast anhört, der wird dort vorbeifahren.
Ja. Also, das ist eine Anregung, wie sie sich in unserem Podcast ja in jeder Folge ja sozusagen anbietet und von uns als Vorschlag dient. Und du hattest letztes Mal so eine tolle Idee, Thomas, dass man vielleicht von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht den Wunsch hat, wenn sie an einem Ort sind, den wir schon besprochen haben, uns vielleicht kurz ein kleines Bildchen macht und an unsere Homepage schickt, an unsere Adresse. Wir würden uns sehr freuen, weil das zeigt uns natürlich, dass das, was wir hier aufnehmen mit schon einer gewissen Leidenschaft, dass das irgendwie auch genutzt wird und dass man vielleicht optimalerweise sogar, wenn man dann mal im Archelion ist, dass man dann noch unsere Folge genießt. Das wäre natürlich der absolute Höhepunkt, oder?
Lass uns davon träumen.
Das machen wir.
Natürlich wäre das die Idealvorstellung. Markus, vielen Dank für diese Folge, die wirklich einen schönen Einblick gibt. Zum einen in die Welt von Sissi, die wir jetzt schon sehr oft besprochen haben. Ich werde in den Shownotes natürlich die Folgen verlinken, die wir dort alle schon abgearbeitet haben. Ich weiß gar nicht, ob dir jemals noch was zu Sissi einfällt. Wahrscheinlich schon. Und natürlich auch danke dafür, dass du uns nochmal in diese griechische Mythologie abgeholt hast und wir auch in dieser Folge mal über einen Film sprechen konnten. Wir beide sind ja durchaus filmbegeistert. Also, was will ich damit sagen, Markus? Deine Folge hat heute alles beinhaltet, was Freude macht.
Thomas, vielen Dank und dann verabschieden wir uns von unseren Inseln und gehen, glaube ich, das nächste Mal wieder aufs Festland, oder?
Ja, wir könnten so in den hohen Norden gehen, wo es kalt und ungemütlich ist. Also ich bin ja sowieso wieder mit einer Burg oder mit einer Schlacht dran. Ja. Und dann darfst du danach wieder das Ganze, die Stimmung wieder aufhellen.
Bis zum nächsten Mal bei Habsburg to go. Tschüss, Thomas.
Tschüss, Markus.
Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.